Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Paragraph 218. Ungewollt schwanger. Und jetzt ein Feature von Linda Peikert.
Da sind Sie, meine nette kleine Mutter. Und schaffen noch ein Stück Kanonenfutter.
Ja, mich hat es in einer ganz unglücklichen Situation getroffen. Ich hatte gerade mein Abitur gemacht.
Und schaffen noch ein Stück Kanonenfutter.
Es gab unter uns jungen Frauen so unter vorgehaltener Hand so einen Spruch, so eine Devise: Einmal darf jede.
Dazu haben sie den Bauch und das wissen sie auch und das müssen sie auch.
Ja, und ich habe letztlich auf meinen Gefühl gehört, was ich in diesem ersten Moment hatte, als ich diese zwei Streifen auf dem Test gesehen habe und ich einfach gemerkt habe, ja, so dass sich alles dagegen sträubt.
Und jetzt keinen Stuss und jetzt, wenn sie Mutter und Schluss.
Bettina, Kerstin und Therese. Drei Frauen, die das Gleiche erlebt haben. Alle drei waren ungewollt schwanger. Alle drei haben sich für einen Abbruch der Schwangerschaft entschieden. Etwa 100.000 Frauen und Personen mit Uterus entscheiden sich pro Jahr in Deutschland für eine Abtreibung. Die einen sprechen ganz offen darüber, andere nicht einmal mit der besten Freundin. Die einen machen sich Vorwürfe, die anderen stellen die Entscheidung nicht in Frage. Eine Entscheidung, die immer persönlich ist und individuell und bei der Politik und Gesellschaft trotzdem ständig mitreden.
Diese Frage des Schwangerschaftsabbruches und diese Frage, wem gehört das Leben, dass das politisch ein so wichtiges und entscheidendes Moment ist. Was ist das, ja? Also warum definieren sich Gesellschaften über diesen Fakt?
Jahre ist es her, dass der Abtreibungsparagraf 218 im Strafgesetzbuch verankert wurde und Schwangerschaftsabbrüche als Straftat definiert werden. Früher drohten 5 Jahre Zuchthaus. Heute besagt der gleiche Paragraph:
Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Das Wasser dann mit oder ohne Sprudel?
Ich treffe Therese in Köln, zu Hause in ihrer hellen Zwei-Zimmer-Wohnung in einer eher ruhigen Gegend. Sie ist 30 Jahre alt, ist in Köln aufgewachsen und hat hier auch studiert. 2014, mitten im Studium, beginnt ihre Geschichte.
Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das festgestellt hatte, weil ich noch weiter meine Tage hatte. Ich habe eigentlich immer ein Kondom benutzt, habe dann aber gemerkt, dass sich mein Körper anders anfühlt.
Nachdem ihr Frauenarzt die Schwangerschaft bestätigt, wird ihr schnell klar, sie möchte kein Kind.
Aber wer abtreiben will, ohne dafür bestraft oder verurteilt zu werden, muss handeln, und zwar zügig.
Der Tatbestand des Paragraphen 218 ist nicht verwirklicht, wenn erstens die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach Paragraph 219 Absatz 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, zweitens der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und drittens seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind.
Beratungsgespräch, verpflichtende Bedenkzeit im Anschluss. Die Schwangerschaft von Therese ist inzwischen vorangeschritten. Sie gerät unter Zeitdruck. Mangels Alternative macht sie einen Termin bei einer offiziellen Beratungsstelle mit kirchlichem Hintergrund.
Und ja, hatte dann, ich glaube, 2-3 Tage später denn den Termin, der meiner Meinung nach nicht sonderlich gut lief. Die Frau an sich war nett und freundlich. Die hat mir erstmal generell alle Möglichkeiten auferzählt, die ich hätte, wenn ich mich für das Kind entscheiden würde, welche Unterstützung ich haben könnte, etc.
Wie das gesetzlich vorgeschriebene Beratungsgespräch geführt werden soll, regelt § 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes.
Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens.
Ergebnisoffen und Schutz des ungeborenen Lebens, das kann sich widersprechen.
Die Beraterin fragt Therese, wie sie schwanger geworden sei.
Ja, ich hatte ihr erzählt, dass ich mir selber nicht ganz erklären könnte, weil wir eben immer mit einem Kondom verhütet haben. Daraufhin hat sie dann so ein bisschen nachgebohrt und mir letztlich gesagt, dass ich mir unterbewusst das Kind gewünscht hätte, weil ich zu der Zeit an einem Punkt war in meinem Leben, wo das Studium nicht lief und ich unzufrieden war. Und dass es deswegen dann wohl häufiger vorkommen würde, dass Frauen sich dann unterbewusst ein Kind wünschen und ich deswegen schwanger geworden wäre.
Ganz klar, so erzählt Therese, habe sie im Beratungsgespräch gesagt, dass sie sich kein Kind wünscht. Trotzdem habe die Beraterin nicht locker gelassen.
Als ich dann den Beratungsschein bekommen habe, sie haben gesagt, müsst ihr mir ihn ja ausstellen, weil wir diese Beratung hätten. Aber es klang da so durch, als würde sie mir ihn eigentlich nicht gerne geben wollen.
Der Staat versucht, diese Notlagen auch anzuerkennen, mit denen zurechtzukommen. Und für die Schwangeren Verständnis aufzubringen. Allerdings verlangt er dann, dass Schwangere auch darlegen sollen, was ihre Beweggründe sind. Und zwar gegenüber einer staatlichen Stelle. Das ist also sehr wichtig, dass diese Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Stellen sind, die staatlich anerkannt sein müssen.
Walter Gropp, pensionierter Juraprofessor, hat viele Jahre wissenschaftliche Kommentare zum Paragraphen 218 verfasst, der eine Handlungsgrundlage für eine Notlage zu schaffen versucht und im Gegenzug Rechenschaftspflicht auferlegt.
Für Therese entsteht diese Notlage erst durch das Beratungsgespräch.
Also ein veralteter Paragraph, der Notlagen schafft?
Ich würde sagen, der Paragraph 218 ist sicher kein verstaubter Paragraph. Wir haben ja heute pro Jahr etwa 100.000 registrierte und genehmigte Schwangerschaftsabbrüche. Das bedeutet also, dass jedenfalls diese 100.000 betroffenen Frauen ihre Entscheidung ausrichten an dem, was der Paragraph 218 straffrei zulässt.
Aber das reicht vielen nicht. Denn die jüngere Geschichte des Paragraphen 218 ist auch eine über die Macht von Fremdbestimmung über die Körper von Frauen und über die Macht von Tabus.
Es darf nicht die Frau gezwungen, gedrängt oder bewertet werden, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Es muss eine persönliche Entscheidung sein, die sie treffen kann. Und dann muss ihr in welcher Form auch immer, in allen möglichen Formen geholfen werden.
Bettina, in den 1970er Jahren in Rostock aufgewachsen.
Heute in Berlin. Vierte Tagung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik.
Am 9. März 1972 berichtet der DDR-Rundfunk, dass die Volkskammer das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft angenommen hat. Zur Begründung sagt der damalige Minister für Gesundheitswesen, Ludwig Mecklinger,
der entscheidende Beweggrund, der Frau das Entscheidungsrecht über die Austragung einer Schwangerschaft zu übertragen, leitet sich aus der in der sozialistischen Gesellschaft realisierbaren Gleichberechtigung der Frau ab. In dieser Konsequenz erfüllt sich gleichzeitig für viele Frauen, Ehepartner und Familien der menschlich verständliche und vom Arbeiter- und Bauernstaat respektierte Wunsch, dass sich die Frau mit Freude und Erwartung auf die Mutterschaft einstellen kann und das Kind mit seinem Eintritt in das Leben von einem Klima des Gewolltseins und einer verantwortungsbewusst vorbereiteten Geborgenheit umgeben wird.
Das Gesetz wird das erste und einzige in der DDR bleiben, das von der Volkskammer nicht einstimmig beschlossen wurde. Es gab 14 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen. Aber es wird sofort in Kraft gesetzt. Ab März 1972 dürfen sich Frauen in der DDR innerhalb der ersten 12 Wochen selbstbestimmt für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden.
Also sozusagen ein Geschenk von oben. Ein Glück von oben für die Frauen in der DDR, einen Tag nach dem Internationalen Frauentag, der ja immer ordentlich gefeiert worden ist zu DDR-Zeiten. Ja, und ich finde das Gesetz nach wie vor wirklich, also geradezu mustergültig.
Jutta Begenau arbeitete seit Anfang der 80er Jahre in der sozialen Gynäkologie an der Charité. Ein interdisziplinäres Team. 2 Gynäkologinnen, Pflegekräfte, eine Psychologin und sie als Soziologin forschten gemeinsam zu Themen rund um Frauengesundheit und Reproduktion.
Was ich auch interessant finde an diesem Gesetz, ich glaube, es sind 11 Kapitel oder 11 Paragraphen, wo genau festgelegt worden ist dann, was zu machen ist, wer verantwortlich ist, welche Rolle die Leiter von Frauenkliniken haben, welche Rolle die Bezirks- und Kreisärzte, sowas gab es ja früher, dabei haben.
Schwangerschaftsabbrüche in der DDR verlaufen nach Plan, wenn auch anfangs begleitet vom Widerwillen einiger Ärztinnen und Ärzte. Eine Beratung über Alternativen zum Abbruch ist verpflichtend vorgesehen, findet aber oft nicht statt. Es wird einen Termin vergeben, dann folgt ein stationärer Krankenhausaufenthalt von 3 Tagen. Es gibt ein Gespräch über Verhütung. Bis zum 3. Monat galten Abbrüche mit dem Gesetz von 1972 als mehr oder weniger unproblematisch. Erst in Fällen, in denen eine Frau eine Schwangerschaft abbrechen wollte, die vor weniger als 6 Monaten schon einmal einen Abbruch oder die 12. Woche überschritten hatte, wurden Fachleute eingeschaltet.
Wir hatten zugleich in der Abteilung die Kommission für Schwangerschaftsunterbrechungen im Bezirk Mitte. Also wir waren sozusagen die Kommission, die Frauen begutachtete und beriet, wenn sie einen Antrag stellten, nach der 12. Woche doch noch eine Schwangerschaftsunterbrechung haben zu wollen. Ich kann mich an keine Ablehnung erinnern, ehrlich gesagt.
Tatsächlich steigt die Zahl der Abtreibungen im ersten Jahr nach Einführung des Gesetzes um etwa das 5-fache. Später sinken die Zahlen wieder. Allerdings auch, weil es durch die ebenfalls gesetzlich vorgeschriebene kostenfreie Abgabe von Verhütungsmitteln weniger Geburten gibt. Gegen Ende der 1980er Jahre wird in der DDR rund 1/3 der Schwangerschaften abgebrochen. Dennoch, so heißt es knapp 10 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes in einer Studie, die Frauen seien sehr verantwortungsbewusst mit der Regelung umgegangen. Abbrüche seien vor allem von Frauen in Anspruch genommen worden, die schon mehr Kinder als der Bevölkerungsdurchschnitt hatten.
Bettina lebt heute ihren Traum. Sie ist Theaterintendantin, wohnt zusammen mit Hund und Partnerin in einer beschaulichen Gegend bei Berlin. 1963 wird Bettina als 1 von 4 Kindern einer Akademikerfamilie in Wismar geboren. Sie ist 18 Jahre alt, als sie bemerkt, dass sie schwanger ist. Aber sie will studieren, kritisiert das System, fragt sich, wie es für sie weitergeht.
Das waren für mich ganz starke Auseinandersetzungen und Fragen, wie lebe ich in diesem Land und wie lebe ich in dieser politischen Situation?
Schnell wird klar, sie möchte in diesem Lebensabschnitt kein Kind. Bettina wendet sich an ihre Mutter.
Ich kann mich bis heute sehr gut an die Situation, an das Gespräch erinnern, weil ich überrascht war und auch sehr erleichtert war, weil das ein sehr gutes Gespräch war und dass ich in meiner Mutter da plötzlich eine Partnerin gefunden habe, die sehr verständnisvoll, sehr offen und sehr, also selber ja Mutter von 4 Kindern, also ne, und zu ihrer Zeit, als sie uns bekommen hat, gab es die Pille halt noch nicht. Die Entscheidung, also ja, ich möchte das Kind nicht haben, das war dann ganz klar. Und dass wir dann den Weg dann zur Frauenärztin ins Krankenhaus. Ich glaube, dadurch, dass ich so klar in meiner inneren Entscheidung war, war das dann für mich eine Operation, zu der ich gegangen bin.
Auch der Ablauf, erzählt Bettina, ist unproblematisch. Sie selbst erinnert sich nicht an schräge Blicke des Pflegepersonals, auch wenn sie weiß, dass es das durchaus in der DDR gab.
Ich finde es interessant, dass ich ab und zu doch daran auch denke. Also es ist wie so eine dunkle innere Spur, die so einfach so liegt. Und als dann meine Geschwister ihre Kinder bekamen, dann habe ich auch immer wieder so dran gedacht. So, es kommt ab und zu so ein Gedanke, was wäre wenn? Das ist ohne Schmerz und auch ohne, oh Gott, hätte ich doch. Und dass ich das bereue, so, sondern es ist einfach nur so, es tickt so manchmal so eine Uhr im Hintergrund.
Selbst über sich und den eigenen Körper bestimmen können, das ist für Bettina bis heute eine prägende Erfahrung.
Naja, dieser berühmte Satz, mein Bauch gehört mir. Also ich habe das an meinem eigenen Leben eben so erfahren, wie toll und wie wichtig das ist, dass man das selbstständig entscheidet. Und ja, natürlich ist das eine große Entscheidung, aber mit 18 kann man das selber entscheiden.
Seit der Wende setzt sich Bettina für die Streichung von Paragraph 218 ein. Ihr Wunsch?
Im Grunde genommen die Regelung, die wir sie in der DDR hatten, die ich nach wie vor sehr fortschrittlich und eben auch sehr frauenfreundlich auch finde.
2014 in Köln, etwa 30 Jahre nach dem Schwangerschaftsabbruch von Bettina.
Therese hat den Beratungsschein erhalten und die Anweisung für einen medikamentösen Abbruch bekommen. Dabei gibt es Komplikationen.
Ich habe ja erst die Medikamente genommen, die man beim Arzt bekommt, weil das Kind oder das potenzielle Kind dann nicht mehr versorgt wird. Und zu Hause nimmt man dann Medikamente, die nochmal Wehen auslösen. Ich wusste nicht wirklich, wie das abläuft.
Therese fühlt sich nicht gut aufgeklärt. Der Frauenarzt sagt zu Therese, sie werde eine leichte Blutung bekommen.
Mir war aber nicht bewusst, dass dann ziemlich plötzlich, also ich habe gemerkt, ich muss auf Toilette und ja, dass dann auf dem Weg zur Toilette ein sehr großer, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Zellklumpen, geronnenes Blut dann aus meiner Hose gefallen ist, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte.
Für Therese eine Extremsituation. Allein zu Hause, ohne für sie ausreichende Informationen, wie ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch verläuft. Schnell stellt sich heraus, dass es bei Therese zu weiteren Komplikationen kommt. Eine Nachsorgeuntersuchung ergibt, dass die Werte des Schwangerschaftshormons nicht sinken.
Dadurch, dass es ja so kein optimaler Verlauf war und sich das so lange hingezögert hat mit dem, was sie halt vorher gesagt hat in der Beratungsstelle, hatte das dann irgendwie dieser Satz, dem ich sonst vielleicht nicht so viel Bedeutung beigemessen hätte, dann nochmal einen ganz anderen Einfluss auf mich, dass ich mir unterbewusst das Kind gewünscht hätte.
Therese geht allein durch die harte Zeit. Die einzige Gesprächspartnerin, ihre beste Freundin.
Also ich denke, es ist schwierig, darüber zu sprechen. Und das ist auch schambehaftet, weil man ja weiß, dass es irgendwo was Verbotenes ist, dass es nicht komplett legal ist in Deutschland.
Auch wenn es wegen der Ausnahmeregelungen quasi nie zu einer Verurteilung kommt. Schwangerschaftsabbrüche sind laut § 218 eine Straftat. Eine verbotene Handlung, die gegen geltendes Recht verstößt, sofern nicht alle Bedingungen eingehalten werden. Das Vergehen schwingt immer mit. Das schafft ein Tabu. Und das Tabu schafft ein Problem.
Ich habe das nie als tabuisiert empfunden. Es ist eher, dass es eine sehr persönliche Entscheidung ist, aber als Tabu oder als Verbot oder gar, dass ich das so heimlich machen hätte müssen, das habe ich so überhaupt nicht empfunden.
In der DDR stehen Schwangerschaftsabbrüche ab 1972 nicht mehr unter Strafe. Die andere Rechtslage führt zu einem anderen gesellschaftlichen Umgang mit Abtreibungen.
Die Regelung eines Sachverhalts im Strafgesetzbuch hat ja schon Signalwirkung.
Jurist Walter Kropp.
Dass bei uns der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch drinsteht, hat den Grund, dass man den Schwangerschaftsabbruch als eine Straftat gegen das Leben betrachtet.
Nach der Wende war der Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen im wiedervereinigten Deutschland eins der Themen, über die mit am heftigsten diskutiert wurde. Raus aus der Illegalität? Fristenregelung wie in der DDR, also Straffreiheit in den ersten 12 Wochen? Die Politik entwarf ein erstes Konzept. Fristenregelung ohne Strafgesetz, dafür mit Beratungspflicht. Doch 1995 kassierte das Bundesverfassungsgericht den Kompromiss. Es bemängelte vor allem 2 Punkte. Walter Kropp.
Der eine Punkt ist der, dass in dieser Fristenlösung die Beratung, die verfassungsrechtlich unverzichtbar ist, dass diese Beratung dem Verfassungsgericht zu wenig solide ausgestaltet war. Sondern das Verfassungsgericht hat bemängelt, dass man das Vorliegen der Voraussetzungen der Notlage der Schwangeren, dass dieses von einer staatlich anerkannten Stelle dokumentiert werden muss.
Zum Zweiten beschrieb der Kompromiss den fristgerechten Abbruch eben als nicht rechtswidrig.
Und in dem Bereich sagt das Verfassungsgericht, wenn etwas nicht rechtswidrig sein soll, dann brauche ich gewichtige Gründe, die die Tötung menschlichen Lebens auf der anderen Seite aufwiegen.
Resultat: die Regelung, die wir heute haben.
Frauenbildungszentrum Dresden. Über deren Verteiler lief meine Anfrage nach Gesprächspartnerinnen. Kerstin meldet sich daraufhin bei mir. Das Zentrum ist ein wichtiger Unterstützungsraum für sie, deshalb möchte sie sich hier mit mir treffen. Sie wartet in der kleinen Bibliothek im Hochparterre.
Das war so für mich total schräg. Das fand ich nicht in Ordnung. Und es war auch so eine Anti-Haltung da, ne? Und man projiziert das ja dann auch auf den, der das veranlasst, also wie auf den Staat, sage ich jetzt mal so. Also für wen hält er sich jetzt eigentlich? Dass er bestimmt, dass ich mir dann noch einen anderen anhören muss, um meine Entscheidung zu treffen.
Auch Kerstin ist in der DDR aufgewachsen. Mit dem Wissen, dass eine ungewollte Schwangerschaft im Notfall selbstbestimmt abgebrochen werden kann. Anfang der 90er Jahre ist sie bereits zweifache Mutter. Erlebt die Wendejahre als Zeit der Unsicherheit und Instabilität. Ihr Mann macht sich selbstständig, sie verliert ihren Job. Mitten in der Krise dann der Schock. Sie ist schwanger.
Aber wir haben beide in dem Moment, so wie auch mein Mann, so innerlich so, er hatte auch so ein bisschen feuchte Augen, also so, aber so mit dem Kopf geschüttelt, als ich ihm das so zeigte. Ne? Das war so, boah, ich glaube, das wird gerade alles zu viel und das wird nichts und so.
Kerstin beschreibt sich und ihren Mann als kinderlieb. Später werden sie noch ein drittes Kind bekommen. Doch mitten in dieser Unsicherheit? Damals keine Option für das Ehepaar.
Doch, Paragraf 218 gilt nun in ganz Deutschland. Selbstbestimmt über einen Abbruch entscheiden, das geht jetzt nicht mehr.
Kerstin erfährt, dass sie zuerst zum Beratungsgespräch muss.
Also diese Zwangsberatung, ne? Jeder geht zum Psychologen oder zum Therapeuten oder in eine Beratung, weil er für sich entschieden hat, oh, ich glaube, ich hole mir da jetzt noch so einen Erfahrungsträger oder einen dazu, der vielleicht durch ein gezieltes Gespräch meine Reflexion ankurbeln kann oder mich befördern kann, aber dass ich dazu gezwungen werde, sonst geht es nicht weiter in dem Prozess. Das fand ich schon krass, das fand ich schon heftig. Die Rhetorik war schon für mich schon so empfunden, dass da auch ein bisschen ein Vorwurf rüberkam. Also ich weiß nur, ich habe mächtig dort geweint. Ich konnte von Anfang an mich kaum beruhigen und bin dann auch in die Gegenoffensive gegangen und habe gefragt, wie können Sie mir also quasi wie vorwerfen, dass ich hier nicht schon alle Register gezogen habe für meine Entscheidungsfindung, ne?
In den Wochen nach dem Abbruch geht es Kerstin sehr schlecht.
Es wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn das so mir leichter gemacht worden wäre. So wurde ja meine Selbstentscheidungsfähigkeit wie abgesprochen und damit habe ich dann auch schneller Selbstzweifel gekriegt.
Wir stehen eben für ein freies Leben, dass die Frauen und die Menschen generell selbst entscheiden können, welche Sexualität sie leben und wie sie mit ungewollten Schwangerschaften auch umgehen.
Ines Scheibe, aufgewachsen in der DDR, arbeitet seit der Wende in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie ist Vorsitzende des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung und meldet jedes Jahr die Gegendemonstration zum Marsch für das Leben an, auf dem sogenannte LebensschützerInnen gegen Schwangerschaftsabbrüche mobil machen.
Hallo, wir kommen.
Ein Treffen mit Ines Scheibe in der Beratungseinrichtung in Berlin-Prenzlauer Berg. Offiziell ist sie schon in Rente, arbeitet aber noch hin und wieder an Projekten mit. Schnell sind wir beim Thema Tabu, das sich durch meine Recherche zieht. Während in der DDR aufgewachsene Frauen mehr oder weniger offen über ihre Schwangerschaftsabbrüche mit mir sprechen, haben sich auch immer wieder Frauen aus Westdeutschland bei mir gemeldet, oft voller Selbstvorwürfe. Ihren Schwangerschaftsabbruch tragen sie seit Jahren als Geheimnis und schmerzliche Erfahrung mit sich herum und wollen dann aber vor dem Mikrofon doch nicht darüber sprechen. Immer noch nicht.
Wenn eine Gesellschaft offen ist für dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, wenn das offen angesprochen werden kann, dann kann es offen verarbeitet werden. Dann geht es für die meisten Frauen besser. Wenn es sozusagen natürlich auch in einer tabuisierten Gesellschaft, wie wir es jetzt erleben, kein Thema sein darf, nicht mal mit der besten Freundin darüber gesprochen wird, was wir häufig in den Beratungsgesprächen hören, dann ist es wirklich das persönliche Problem der Frau. Und wenn man mit niemandem darüber spricht, dann bleibt es im Kopf, das wird nicht verarbeitet.
Gerade diese Verarbeitung aber, die offene Auseinandersetzung mit einer Entscheidung wie eben der, eine Schwangerschaft abzubrechen, beeinflusse stark, wie gut oder schlecht es den Frauen damit später geht.
Das ist das A und O, auch für die psychische Gesundheit später, für weitere Schwangerschaften, für das spätere Leben, also für das Leben, sage ich mal, im Seniorenalter. Weil diese Themen, wenn sie unverarbeitet sind, kommen immer wieder hoch. Das hören wir immer wieder.
Und ich übergebe jetzt an Valentina vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die heute die Moderation übernommen hat. Komm, Valentina.
Dass Schwangerschaftsabbrüche nach der Wende wieder im Strafgesetzbuch landen, empfindet Ines Scheibe als Rückschritt. Sie ging damals dagegen auf die Straße und macht es heute immer noch.
Ganz wichtig, die Forderungen sind Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs, dass die Verhütungsmittel kostenfrei, auch der Schwangerschaftsabbruch ohne Kosten für jede Frau durchgeführt wird.
Zum 150. Geburtstag des Paragraphen 218 haben die Aktivistinnen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung eine Kampagne gestartet. 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218 StGB, es reicht. Außerdem haben sie Unterschriften für eine Petition gesammelt.
Heute konnten wir verkünden, dass über 96.000 Menschen diese Petition weg mit 218 raus aus dem Strafgesetzbuch unterzeichnet haben. Das finden wir großartig.
Zur Übergabe der Petition vor dem Brandenburger Tor Ende November 2021 sind alle demokratischen Parteien eingeladen. Vertreterinnen der SPD, Grünen und Linken sind gekommen. Ricarda Lang, stellvertretende frauenpolitische Sprecherin der Grünen, verspricht Veränderung.
In Deutschland gab es lange Zeit die Vorstellung, dass mit dem Paragraphen 218 ein gesellschaftlicher Frieden gefunden wurde. Ein gesamtgesellschaftlicher Kompromiss, der ja für alle funktioniert. Aber dieser Kompromiss hat niemals funktioniert und funktioniert auch heute nicht für die Frauen in diesem Land, für die Menschen, die ungewollt schwanger sind.
Die Forderung weg mit Paragraph 218 ist in der gegenwärtigen Rechtslage naiv. Also wenn man so eine Regelung wie in der DDR 1972 heute in Gesamtdeutschland machen würde, hätte die vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand.
Jurist Walter Grob.
Sie müssen sich ja mal überlegen, was würde denn das bedeuten? Der Paragraph 218 deckt ja eine Entwicklungsphase ab, die beginnt mit der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutterschleimhaut und endet mit den Eröffnungswehen. Also wenn Sie den Paragraph 218 abschaffen, würde das bedeuten, Sie könnten ein ungeborenes Kind eine logische Sekunde vor der Geburt töten.
Es sei denn, es werden ganz neue gesetzliche Regelungen entwickelt, die den Schutz ungeborenen Lebens einerseits und die körperliche Selbstbestimmung von Frauen andererseits noch einmal neu zu fassen versuchen. Der Ampelkoalitionsvertrag sieht zumindest vor, eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin einzusetzen, die Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches prüft.
Ich glaube, es ist realistisch, dass wir wirklich dieses ganze Thema reproduktive Gesundheit in den Mittelpunkt nehmen können. Ich werde mich dafür auf jeden Fall in den nächsten Wochen einsetzen, weil ich glaube, 150 Jahre lang Kriminalisierung sind wirklich genug. Die Frauen in diesem Land haben mehr verdient.
Dann sind Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen noch ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben Sie den Bauch und das wissen Sie auch und das müssen Sie auch. Und jetzt keinen Stuss und jetzt, wenn Sie Mutter und Schluss.
Paragraph 218, ungewollt schwanger und jetzt, das war ein Feature von Linda Peikert, Redaktion Lydia Heller, Regie Clarisse Cosset. An der Technik saß Alexander Brennecke, es sprachen Bettina Kurt, Robert Levin und die Autorin.